Hier ist HR1 Talk mit Marion Kucheni.
Mit dem Tod auf dem Sofa. Was würdet ihr wissen wollen? Es sind Fragen und Anmerkungen wie diese, die mich aufmerksam gemacht haben. Diese kleinen Denkanstöße finden sich nämlich unter anderem auf Twitter, wo ja normalerweise heftige Kontroversen toben, wo Menschen respektlos und aggressiv miteinander umgehen. Genau dort aber auch blühen ihre kleinen Gedankenblumen, die sich um ihr Lebensthema ranken, das Sterben und den Tod. Herzlich willkommen, Sarah Benz.
Ach, hallo, danke schön für diese niedliche Anmoderation.
Du bist die Frau mit den Sarggeschichten. Du bist Musikerin, Sozialpädagogin, Notfallseelsorgerin, Trauerbegleiterin, Bestatterin. Was von all dem warst du zuerst?
Musikerin. Zuallererst und am nächsten an meinem Herzen ist die Musik tatsächlich.
Der November, das ist ja jetzt ein Monat voller Trauertage, Totengedenken. Und es gibt Menschen, die diesen Monat schon allein deshalb nicht besonders mögen. Wie ist das bei dir?
Ich mag die Dunkelheit nicht so gerne. Da merke ich, dass ich mich immer darauf einstellen muss. Wenn es jetzt um 17 Uhr dunkel wird, sagt mein Körper so, Mitternacht, wir wollen schlafen gehen. Das ist ein bisschen anstrengend. Aber ansonsten finde ich es eigentlich auch gemütlich. Also es ist ja auch der Monat der Kürbissuppe und der Kerzen anzünden und gemütlich sein und nach innen gehen, weil man nicht mehr so viel draußen rumrennen kann. Eigentlich mag ich es. Ich mag das auch, wenn die Blätter sich verfärben und wenn es draußen windig wird und man sofern man irgendwo reingehen kann und sich es gemütlich machen kann, ja.
Wenn du dir die Jahreszeit aussuchen könntest, in der du stirbst, welche wäre das?
Weiß ich nicht genau. Also vielleicht wäre es auch schön, an einem Frühlingstag zu sterben, wenn man weiß, dass dann die Welt erblüht. So danach. Ich glaube, das hat alles was. Es hat auch was Schönes, im Winter zu sterben, wo alles still ist und man weiß, es steht dann wieder auf. Oder im Sommer. Nee, ich glaube, im Sommer nicht. Vielleicht auch im Winter.
Wir reden heute über den Tod und das Sterben. Aber wir reden nicht mit Angst und auch nicht mit Schrecken, sondern mit heiterer Gelassenheit. Und ich freue mich drauf.
HR1, genau meins.
Ihr Papa war Pfarrer. Die Familie wohnte neben dem Friedhof und dort hat sie als Kind oft gespielt. Sarah Benz, Bestatterin, Trauerbegleiterin und Musikerin, heute zu Gast hier im HR1 Talk. Sarah, die meisten Menschen, die sind beim Anblick von Friedhöfen eher beklommen. Du hast da gespielt. Was spielt man auf einem Friedhof?
Man wirft zum Beispiel Steine in ein Abflussrohr, wo man es nicht darf.
Okay.
Da sind wir immer angeschimpft worden, meine Freundin und ich. Wir sind dort rumgelaufen, wir haben uns unterhalten, bin dort alleine umhergeschlichen, habe mir alles angeguckt und habe mich dann angefangen, mit den Menschen zu unterhalten, die dort waren. Und das waren meistens alte Frauen, die Gräber gepflegt haben. Meistens von ihren Männern, aber nicht nur. Und ich fand das so faszinierend, denen zuzugucken, wie die da pflanzen und so ganz ordentlich mit so einem Rechen so Linien ziehen. Das hat mir irgendwie imponiert. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mit denen zu reden und die gefragt, na und wer liegt denn hier und wie ist denn der gestorben.
Und die haben erzählt.
Die haben erzählt und die fanden das, glaube ich, auch irgendwie ganz nett, dass mal so jemand so ein Kind gefragt hat. Und dann habe ich mir das so angehört und dann bin ich wieder nach Hause gegangen und irgendwann fand ich das unfair, dass die Gräber hatten und ich nicht, weil ich wollte auch ein Grab haben, weil ich fand es irgendwie schön, ein Grab zu haben. Das, ne, in meiner kindlichen Naivität habe ich das nicht ganz verstanden, dass man ja sozusagen erst mal jemanden sterben haben muss, bevor man ein Grab bekommt. Aber ich bin zu meinem Papa gegangen und habe gesagt, ich will auch ein Grab haben. Und ich habe eins bekommen von einem Pfarrer, der im vorigen Jahrhundert gestorben ist, also im vorvorigen quasi dann.
Und der dort lag.
Ja. Der dort lag und da gab es keine Zugehörigen mehr und es war so eine alte Gruft mit so zwei Treppenstufen, wo ich hochgehen konnte. Und da durfte ich dann pflanzen und gießen. Und
was hast du da gepflanzt?
Also da war so ein Rosenstock, dann die Blätter abgerissen, die verwelkt waren. Und vor allen Dingen durfte ich da drauf rumlaufen. Das war natürlich auch irgendwie toll, weil das darf man ja auf Gräbern nicht. Aber wenn ich da hochgegangen bin, um das zu pflegen, durfte ich natürlich da rumlaufen. Und das war mein Grab und das, ja, das fand ich total toll, dass ich dann auch eins hatte.
Dieses drauf rumlaufen, das erinnere ich auch noch, dass es immer hieß, um Gottes Willen, du darfst da jetzt nicht drauf gehen. Und ich wollte eigentlich immer.
Ja. Ich bin tatsächlich vor einem knappen Jahr mal mit einem guten Freund spazieren gegangen über einen Friedhof und da sahen wir von ferne so ein Grab, da war eine Bank drauf. Da sind Jugendliche gewesen und die haben da drauf gesessen und haben Bier getrunken. Und da sind wir so ein bisschen hin und haben gesagt, hey, was macht ihr denn und so. Und das war so ein schönes Gespräch. Und die saßen auf dem Grab von einem Freund, der umgekommen war. Und da stand auch immer ein Bier für ihn und irgendwie eine Zigarette für ihn. Und die haben gesagt, ach, wir kommen ganz oft. Und seine Mutter, die freut sich. Und wir sind dort. Und ich fand das so toll und dachte, ja, warum sollen die nicht da sitzen bei ihrem Kumpel?
Wenn das früher so gewesen ist.
Ja. Und die hatten eben die Bank direkt auf dem Grab. Das fand ich super.
Und wie aus all diesen Geschichten mit den Gräbern, die man pflegt und mit den Menschen, die man fragt, wer da unten liegt, ein Leben mit dem Thema Sterben und Tod geworden ist, darüber sprechen wir gleich hier im HR1 Talk. Heute mit der Bestatterin und Trauerbegleiterin Sarah Benz. Sterben, das müssen wir alle. Und trotzdem versuchen wir, dieses Thema aus unserem Leben rauszuhalten, so lange, bis ein nahestehender Mensch von uns geht oder bis wir selbst dem Tod ganz konkret ins Auge sehen müssen. Für Sarah Benz gehört der Tod zu ihrem Leben dazu. Er ist sogar ein wesentlicher Teil davon, denn Sarah bestattet Menschen. Sie begleitet diejenigen, die zurückbleiben und sie erzählt Geschichten darüber. Sarah, wann war dir eigentlich klar, dass du dich genau da engagieren willst, wovor eigentlich ganz viele erstmal spontan zurückschrecken, nämlich vor dem Ende des Lebens?
Ich glaube, das war mir ganz lange gar nicht klar. Wenn ich jetzt zurückgucke, sehe ich, dass da die ganze Zeit ein roter Faden war. Aber das hat sich einfach so ergeben. Als ich 20 war, ist ein ganz guter Freund von mir gestorben im Hospiz. Das war natürlich ein einschneidendes Erlebnis. Davor war es aber auch so, dass in unserer Familie auch über so eine Dinge geredet werden durfte. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Also wenn ich zum Beispiel Kurse gebe, wo es um trauernde Kinder geht, dann frage ich manchmal die KursteilnehmerInnen, wie war das, als ihr klein wart? Und da sagen ganz viele, da wurde nicht drüber geredet. Und dann denke ich immer, das ist so spannend, weil das ist ja nicht so, dass irgendwann irgendjemand aufsteht am Familien-Esstisch und sagt, so liebe Kinder, wir reden nicht über Drogen, Sex und Tod, nur dass ihr das mal wisst, ne? Sondern so ein Tabu entsteht, so ein komisches, das sprechen wir lieber nicht an, die gucken dann immer so komisch oder so. Und das war bei uns anders.
Also ihr habt da offen drüber gesprochen?
Ja, also nicht nur über Tod, sondern einfach auch über, wenn es einem mal nicht so gut ging, also so die Schattenseiten des Lebens. Genau. Also so als meine Großmutter alt wurde, da weiß ich, da gab es Momente, wo ich mit meiner Mutter da saß und wir einfach auch beide zusammen geweint haben darüber, dass es einfach jetzt so ist und dass es schwierig wird. Und als dann die Todesfälle auch passiert sind, war ich auch immer mit dabei. Als mein Großvater gestorben ist zum Beispiel, den haben wir nochmal gesehen, allerdings vor einer Glasscheibe, was sehr, sehr komisch war. Also hinter einer Glasscheibe lag er und wir konnten nicht hingehen. Das fand ich ganz merkwürdig, aber als Kind hinterfragt man das natürlich nicht. Und als dann eben der Freund von mir gestorben ist in dem Hospiz, war ich natürlich ganz nah dran und habe Sterben im Hospiz erlebt. Und das war was ganz Wunderbares. Also für mich, die waren immer da, wenn wir sie gebraucht haben. Die waren weg, wenn wir alleine sein wollten. Das war so ein ganz geborgenes Sterben, trotz aller Anstrengungen und trotz allem Schmerz und aller Traurigkeit, die natürlich dabei auch war. Und wir haben den auch gewaschen und angezogen. Mhm. Und wir waren auch dabei, als er gestorben ist. Also das war für mich auch was Faszinierendes. Ein Teil von mir hat gesagt, wow, da wird jetzt jemand sterben. Wie ist denn das eigentlich? Mhm. Was wird denn jetzt passieren? Und es war was unheimlich Sanftes und Zartes, als er dann wirklich gestorben ist. Und da hatte ich so einen Impuls nach dieser Erfahrung, dass ich irgendwie dachte, wissen Leute eigentlich, dass man so sterben kann? Also ich glaube, das war das erste Mal, dass ich irgendwie dachte, ich will davon erzählen.
Jetzt gibt es viele Menschen, die sagen, wenn man sie fragt, ich möchte am liebsten abends einschlafen und morgens nicht mehr aufwachen, wenn mein Ende kommt. Sanft hinübergleiten in den Tod. Wie ist das bei dir?
Also ich habe nichts gegen sanft, aber ich gehöre nicht zu denen, ich glaube es sind fast 90%, also ich gehöre nicht zu den Leuten, die plötzlich umfallen und tot sein wollen.
Das wollen ganz viele.
Ja, ich weiß, aber ich möchte das gerne, ich möchte irgendwie wissen, dass das jetzt passiert. Und ich möchte bereit sein, das ist natürlich so eine, ja, ein frommer Wunsch, ne? Aber ich möchte irgendwann lebensmüde sein und sagen, es ist okay jetzt. Und ich
würde Zeit haben, dich zu verabschieden.
Ja, ich würde gerne irgendwie auch vom vielleicht meinen Liebsten, wenn da welche sind, oder von der Welt oder vom Leben irgendwie zu sagen, jetzt ist es okay. Dieses einfach so Umfallen, das stelle ich mir so, ja, so unerwartet und so plötzlich und so drastisch vor, also nicht nur für die Person, die plötzlich umfällt, sondern ja auch für die Menschen, die dabei sind.
Das ist ein Riesenschock. Oft,
also
ja.
Udo Jürgens ist ja bei einem Spaziergang gestorben.
Ja.
Und das fanden viele Leute so total toll. Und es war für ihn vielleicht auch total toll, aber der ist ja mit einer Person spazieren gegangen. Und ich denke immer so, oh Gott, die arme Person, dann liegt der da und dann wird der mitgenommen und dann wird er vielleicht, kommt er in die Gerichtsmedizin, weil man gucken muss, woran er gestorben ist, dann wird er beschlagnahmt und so. Die armen Menschen drumherum, also ja, das fühlt sich für mich nicht so schön an.
Das ist unvorbereitet, ja, vor allen Dingen. die Trauerbegleiterin und Bestatterin Sarah Benz, heute hier im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Mit Marion Kuchenny und der Bestatterin und Trauerbegleiterin Sarah Benz. Ich könnte jetzt auch sagen, der Frau in Grün, denn Grün, das ist definitiv deine Farbe. Weil Grün die Hoffnung ist oder warum?
Nee, einfach weil ich Grün mag. Ja. Also, dass es die Hoffnung ist, finde ich schön. Hm. Das habe ich aber erst viel später erfahren. Also, ich mag einfach diese Farbe.
Das passt auch toll zu deinem. Man muss sagen, du hast wunderschöne rote Haare und das passt natürlich super, dieses Grün, ja. Und
ich bin ein bisschen einfältig. Also, wenn ich irgendwo eine Klamotte sehe, die grün ist, denke ich immer so, ah, oh, die ist aber schön.
Dann nehme ich es mit. Trägst du eigentlich überhaupt andere Farben auch, oder?
Doch, manchmal schon. Also nicht so oft, manchmal schon. Was ich tatsächlich fast nie trage privat, ist schwarz. Ich habe also kaum schwarze Sachen. Ich habe nur schwarze Sachen für die Arbeit.
Du postest auch ganz oft deine Lieblingsfarbe und schreibst dann zum Beispiel, das ist jetzt ein Herbstgrün oder ein Sommermorgengrün oder ein Abendruhegrün, was ich immer total schön finde. Das sind dann auch verschiedene Grüntöne. Was für ein Grünton wäre unser Gespräch jetzt?
Ah, so ein Herbstblattgrün, was sich so ein bisschen gelblich beginnend nach rötlich färbt, mit Grün drin vielleicht.
Das klingt friedvoll. Mhm. Und dazu passt der Song jetzt gleich, das Wunschmusik von dir, Joni Mitchell, die das Leben und alles, was dazugehört, von beiden Seiten betrachtet. Both Sides Now.
And if you care, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now, from give and take, and still somehow it's love's illusions. I recall, I really don't know love at all.
Wie versorgt man einen Verstorbenen? Was ist eine Hausaufbahrung? Was kann ich sagen, wenn jemand verstorben ist? Das sind Fragen, die viele von uns vielleicht haben, die wir uns aber oft nicht zu stellen trauen. Sarah Benz beantwortet diese Fragen. Das macht sie in kleinen Filmen, die wir uns alle auf YouTube angucken können. Und sie nennt das Ganze Sarggeschichten. Das ist ein Projekt, das übrigens Anschubhilfe bekommen hat von der Deutschen Palliativstiftung und vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration. Sarah, was kann ich sagen, wenn jemand verstorben ist? Das wäre jetzt der Film, den ich mir als erstes anschauen würde. Den habe ich mir übrigens auch angeguckt. Denn das ist ja oft schwierig. Was sage ich denn am besten?
Das ist lustigerweise auch der erste Film, den wir gedreht haben. Und ich werde das auch oft gefragt. Das ist ja so spannend. Die Körpersprache und der Stimmklang, die sind total wichtig. Und das Wort ist jetzt für die Bedeutung, also für das emotionale Verstehen der Botschaft gar nicht so wahnsinnig wichtig. Das heißt, ich würde jetzt nicht sagen, der Satz ist super und der Satz ist blöd, sondern es kommt darauf an, wie man den Satz sagt. Und wenn man das sagt, was im Herzen ist, dann kann es nicht verkehrt sein. Selbst herzliches Beileid, was mir jetzt so ein bisschen gestelzt vorkommt, was ich eigentlich nicht sage, weil das so komisch
klingt. Das ist der Punkt, das sage ich auch nie, weil es mir einfach, das klingt mir nämlich auch zu gestelzt.
Ne? So kann ich aber trotzdem, wenn ich das meine und sage, ach, mein ganz herzliches Beileid, ne, dann spürt man, die Person will mir irgendwas Gutes tun. Ne, und genauso gut kann ich den tollsten Satz so sagen, dass die Person das Gefühl hat, oh, die interessiert es eigentlich nicht. Ne?
Also es muss echt sein, es muss aus dem Herzen kommen einfach.
Wenn es aus dem Herzen kommt und wenn es authentisch ist, dann spürt die andere Person das, auch wenn der Satz vielleicht irgendwie übereinander fällt. Also es gibt auch Momente, wo ich denke, es gibt keine Worte dafür, was man jetzt sagen kann. Und das sage ich dann manchmal auch. Dann sage ich zu Leuten, ich würde ihnen so gerne was sagen, damit es besser wird. Und es gibt gerade nichts, sondern wir sitzen jetzt hier und sie sind nicht alleine. Und das ist jetzt das, was wichtig ist. Das finde ich dann auch in Ordnung. Selbst wenn man da rumstammelt und sagt, ich weiß gerade nicht, ich würde so gern und es geht irgendwie nicht oder so. Und deshalb ermutige ich Leute, macht das. Versucht das rauszukriegen, was in eurem Herzen ist. Dann ist es richtig.
Deine Filme, die haben so ein bisschen was von Sendungen mit der Maus zum Thema Tod.
Ja!
Ist das die Grundidee?
Also falls Armin Maywald zuhört, der ist ja auch schon sehr alt. Ich habe mir immer gewünscht, dass ich ihn mal treffe, bevor er stirbt und ich ihm das sagen kann.
Ja.
Weil ich bin ein total großer Maus-Fan und ich liebe die Sachgeschichten. Und das ist so ein bisschen, wenn jemand fragt, kannst du die Sarggeschichte mit drei Worten beschreiben? Dann würde ich sagen, das ist Sendung mit der Maus für Sterben, Tod und Trauer.
Wie entscheidet ihr? Ich meine, ihr seid ja ein Team. Wie entscheidet ihr, welche Themen ihr in die Filme packen wollt?
Also es gibt mehr Themen als Filme. Das ist, glaube ich, das ist so intuitiv, das, was reif ist. Das wird gemacht. Mhm. Also manchmal tragen Leute auch Themen an uns heran und sagen, hey, wollt ihr nicht mal darüber was machen? Und wenn das mit uns resoniert und wir das Gefühl haben, ja, wir arbeiten gerade an 3 Filmen und einer davon zum Beispiel ist, was kostet eine Bestattung? Und ich mal sehen, ob ich das schaffe. Ich habe den Anspruch, dass wir da keine einzige Zahl in diesem Film sagen, aber das wird auch ganz oft gefragt.
Okay.
Ja. Und da kann ich dann antworten, was kostet ein Haus, was kostet ein Auto, was kostet ein gutes Essen? Das ist ja total unterschiedlich, aber es ist eine ganz, ganz wichtige Frage für viele Leute, gerade im Vorfeld, zu wissen, ja, wie viel kostet das denn eigentlich? Und ich denke, Bestatter sind Dienstleister. Das heißt, man kann ja auch einfach umhergehen und bei einigen Bestattenden sich mal Kostenvoreinschläge einholen oder mal fragen.
Das wissen, glaube ich, wenige, dass man das wirklich machen kann, dass klar, man mal rundgehen kann. Ne?
So, also es ist auch sehr schwer, eine ganz konkrete Zahl zu nennen, weil man nie weiß, was im Prozess dann noch passiert.
Was für Reaktionen bekommst du auf die Filme?
Was wir am Anfang gar nicht so antizipiert haben, ist tatsächlich, dass diese Filme ganz viel in der Ausbildung benutzt werden. Das finde ich super schön für Pflegekräfte, für SeelsorgerInnen, für Hospiz-Ehrenamtliche. Also da habe ich ganz viel Gespräche mit Leuten, die sagen, ah ja, und wir zeigen übrigens eine Sachgeschichte. Und das habe ich am Anfang überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass das passieren könnte. Und das freut mich total.
Und warum der Umgang mit dem Tod in unserer Gesellschaft nicht mehr so selbstverständlich ist wie vielleicht in früheren Zeiten, darüber reden wir gleich im HR1 Talk mit Sarah Benz, der Frau mit den Sarggeschichten. Beerdigungen mit schwarz gekleideten Menschen, die traurig und weinend am Grab stehen, Trauerfeiern voll Beklommenheit, bei denen kleinere Kinder oft daheim gelassen werden, damit sie das Ereignis nicht durch ihre Lebendigkeit stören, beziehungsweise damit sie vielleicht auch keine Angst vor dem Tod haben. Das ist das, was viele von uns kennen, wenn es um den letzten großen Abschied geht. Die Bestatterin Sarah Benz hat dafür, glaube ich, ziemlich wenig übrig. Was ist für dich eine gelungene Trauerfeier?
Die ist dann gelungen, wenn sie zu der Person passt, die gestorben ist und zu denen, die sich verabschieden. Also ich habe nicht per se ein Problem mit schwarz gekleideten Leuten, die weinend am Grab stehen, sondern ich habe damit ein Problem, dass wir so Schablonen haben, wo das reinpasst. Also wir haben ja auch so Gefühlsschablonen. Also wenn jemand überhaupt nicht weint, ist es nicht okay. Ich finde, habt Mut, euch einander zuzumuten. Mhm. Also an den näheren Menschen und auch den anderen. Also es gibt zum Beispiel so Kontroversen darüber, ob Zugehörige selber eine Rede halten sollen. Mhm. Und da ist immer die Angst, was ist denn, wenn ich weine? Und dann denke ich, naja, dann weinst du halt. Mhm. Es ist eine Beerdigung. Das ist der Ort, wo Weinen doch völlig normal ist und dann, wenn du fertig geweint hast, dann liest du weiter. Also wenn Menschen so eine Ängste äußern, dann gucken wir immer, gibt es eine Person, die als Backup das lesen kann und
die das übernehmen kann.
Und ich habe es noch nie erlebt, dass das notwendig ist. Und ich finde auch, es ist nicht meine Aufgabe, die Leute vor den Gefühlen zu schützen, weil die kommen ja dann doch irgendwann. Und die wieder wegzudrücken, das ist ja gar nicht der Sinn.
Und dieses Klassische, was ich oft im Zusammenhang mit Beerdigungen höre, ist, das macht man nicht. Ne? Also ja, man lacht zum Beispiel nicht. Ganz früher war das so. Also als ich klein war, hieß es, man lacht nicht. Lacht man bei Beerdigungen?
Ja. Doch, also wenn Leute schöne Sachen erzählen oder lustige Begebenheiten, klar, dann lachen Leute auch. Ich würde nicht sagen, dass es jetzt eine Beerdigung unbedingt ein lustiges Ereignis sein muss, weil ich habe auch ein bisschen ein Problem mit diesem, ja, weint nicht, tanzt und esst und trinkt und freut euch. Also in meiner Erfahrung ist das nicht das Bedürfnis von Menschen, die sich verabschieden, sondern es darf eben alles da sein. Weinen, lachen und das darf auch kurz hintereinander kommen. Ich hatte in meinem Trauercafé einmal eine Frau, die hat das ganze erste Mal durchgeweint. Die saß einfach am Tisch und hat geweint und das war völlig in Ordnung. Und dann habe ich irgendwie einen blöden Witz gerissen. Dann guckt sie kurz hoch und lacht einmal und dann weint sie weiter. Und dann denke ich, genauso darf das sein. Wir tendieren dann dazu, das so absolut zu lesen. So, ne? Wenn die hat gelacht, die ist ja gar nicht richtig traurig oder so. Oder guck mal, der hört gar nicht mehr auf zu weinen, der verkraftet das nicht gut. Ja. Und ich finde das ganz schwierig, die Leute dann so zu etikettieren.
Ja, das ist so.
Sondern das, was gerade da ist, darf sein und alle Gefühle haben eine Berechtigung, auch Wut und Erleichterung und das darf man auch aussprechen.
Wie würdest du dir deine eigene Trauerfeier wünschen?
Oh, das fragt mich mein Kollege immer. Der hat alles schon so geplant.
Oh.
Und also ja, ich habe ganz viele Aufgaben, die ich mir merken muss, was ich dann alles tun muss. Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich glaube aber, dass meine Zugehörigen, die das jetzt zum Beispiel, wenn mir jetzt was passiert, die das machen müssten, dass die viele Ideen haben und dass es dann so wird, dass es zu mir passt. Er fragt mich manchmal, hat mich gesagt, sollen da alle in Grün kommen? Dann habe ich gedacht, das wäre vielleicht ganz lustig, aber vielleicht müssen die nicht alle in Grün kommen, vielleicht können alle irgendwas Lustiges Grünes bei sich haben, keine Ahnung. Ich würde mir wünschen, dass alle Gefühle da sein dürfen, die Menschen haben.
HR1 Talk.
Wenn ein Mensch geht, dann bleiben andere zurück, die um ihn trauern. Menschen, denen er fehlt und die mit dem Verlust irgendwie zurechtkommen müssen. Für die Bestatterin und Trauerbegleiterin Sarah Benz sind diese Menschen Zugehörige. Sarah, warum Zugehörige und nicht Angehörige?
Weil Angehörige streng genommen nur Blutsverwandte und angeheiratete Menschen meint. Mhm. Das heißt, andere Menschen, die für diese Person wichtig und manchmal sogar noch wichtiger sind, Freunde, kommen da nicht vor. Mhm. Ja, Freunde oder Wahlfamilie, Zugehörige meint alle Menschen, die eine Bedeutung haben für diese andere Person.
Sarah Benz, Bestatterin und Expertin für alle Fragen rund um das Thema Tod und wie es mit anderen Bereichen aussieht, das hören wir gleich. Denn gleich füllen wir beide den HR1 Fragebogen aus.
Oh.
Und Sarah, ich bin sehr gespannt.
Ich jetzt auch.
Sie ist Expertin für Fragen, die mit Tod und Sterben zu tun haben. Sie beantwortet diese Fragen unter anderem in kleinen Filmen im Rahmen ihres Projekts Sarggeschichten. Die Bestatterin, Trauerbegleiterin und Musikerin Sarah Benz ist heute zu Gast im HR1 Talk. Sarah, was war die ungewöhnlichste Frage, die dir jemals zum Thema Tod gestellt worden ist?
Oh Gott.
Oder eine ganz ungewöhnliche Frage?
Warum so eine junge, gut aussehende, gut angezogene Frau sich mit so einem Thema beschäftigt. Da musste ich wirklich schlucken.
Okay, das ist jetzt fast schon eine unangebrachte Frage.
Ja, es war unangebracht. Leider ist mir ja so der Konter nicht eingefallen. Ach, alt und hässlich, darf man das machen?
Siehst du, für die Zukunft weiß es aber.
Ja. Eigentlich gibt es, finde ich, keine unpassenden Fragen. Also es gibt oft, dass Leute sagen, ja, ich weiß, es ist eine blöde Frage, aber wo sind denn die Toten dann oder was ist denn dann? Und dann denke ich, es gibt da keine blöden Fragen. Ihr könnt alles fragen, was ihr nicht wisst, weil es gibt immer dann blöde Löcher, wenn Leute nicht sich trauen zu fragen und sich dann komische Dinge im Kopf ausmalen. Und das machen nicht nur Kinder, das machen auch Erwachsene, weil die dann größere Hemmungen haben zu fragen.
Ich frage jetzt auch. Wir füllen nämlich unseren Fragebogen aus. Mhm. Wir machen das ganz gemütlich. Das geht so, ich gebe einen Halbsatz vor und du ergänzt. Ja?
Okay.
Okay, gut. Legen wir los. Mein schönstes Privileg als Bestatterin ist,
die Liebe zu sehen, die zwischen den Menschen ist.
Mich bringt es auf die Palme, wenn
Zugehörige die Urne nicht einsenken dürfen, weil der Friedhof was dagegen hat.
Ein halbes Pfund Butter kostet.
Ein halbes Pfund Butter?
Mhm.
Keine Ahnung, 2 Euro?
Abschiede finde ich
wunderschön gestaltbar.
Das Schwierige an der Demokratie ist,
dass man die ganzen unterschiedlichen Meinungen auch aushalten muss.
Ein Friedhof ist für mich schön, wenn
man eine Ahnung bekommt von den ganzen Menschen, die dort liegen.
Ich würde gern mal einen Abend verbringen mit
Armin Maywald, habe ich ja schon gesagt, würde ich das gerne mal sagen.
Den halt mal
Joni Mitchell, deren Musik wir gehört haben. Ja. Ne? Also so, es gibt schon so Leute, wo ich...
Das wären ja schon mal zwei.
Ja, das wären schon mal zwei.
Siehste. Der Glaube ist für mich
was ganz Persönliches und Intimes und auch was ganz Wichtiges.
Ich habe Angst vor...
Oh, ich habe Angst vor der Klimakrise. Ich habe Angst davor, dass... Ja, Menschen nicht gut miteinander umgehen und mit der Welt, in der wir leben.
Hm. Wenn ich dem Tod eine Frage stellen könnte, dann würde ich wissen wollen.
Was würde ich wissen wollen? Ja, vielleicht würde ich fragen, wie es den anderen geht da drüben, die schon vorgegangen sind.
In meinem Bücherschrank unten rechts steht.
In meinem Bücherschrank unten rechts stehen Gedichte von Mascha Kaleko.
Du kennst dich aber gut aus in deinem Bücherschrank.
Ich habe mehrere Bücherschränke.
Okay. Das Letzte, was ich geklaut habe, war...
Wow. Ich kann nicht gut klauen. Ich werde dann immer knallrot. Das, was habe ich denn? Das, die klaut noch nicht mal irgendwas. Also,
Ach, auch noch nicht mal die Streichhölzer im Hotel.
Wenn es Streichhölzer gäbe, ich habe mal Streichhölzer gesammelt, das ist aber schon lange her, vielleicht das so toll fand. Ja, im Hotel, das Shampoo, das darf man ja mitnehmen, also das ist auch nicht, habe ich ja sofort dran gedacht, ob es das
ist. Nur die Handtücher sollte man da lassen, ja.
Ah doch, ich weiß es.
Okay.
Ich hab im Supermarkt eine Kirsche gegessen.
Katastrophe.
Das ist und habe dann die Kirschen nicht gekauft, weil die sauer waren.
Gut, dann kann man das ja mal unter kurz vorkosten, um ich zu schauen, nicht, ob man nicht das Falsche kauft.
Ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt, wie so Vorkosten.
Das weiß ich auch nicht. Auf dem Markt so, gibt es das. Auf dem Wochenmarkt gibt es das. Da kriegst du es ja auch sogar angeboten.
Da kriegst du es angeboten. Ich bin da vorbeigegangen und habe die so... So heimlich so abgemacht und schnell in den Mund gesteckt.
Okay, das ist, glaube ich, eine lässliche Sünde. Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von der Bestatterin und Trauerbegleiterin Sarah Benz. Den ersten toten Menschen meines Lebens habe ich mit 8 Jahren gesehen. Das war mein Großonkel, aufgebahrt in einer Kammer, einer Leichenhalle auf dem Friedhof in Bochum. Mein Großonkel war gelblich, er war wächsern und er war kalt. Die Erwachsenen haben nur geflüstert, meine Großtante hat geweint und ich habe mich sehr, sehr beklommen gefühlt. Sarah Benz, Bestatterin und Trauerbegleiterin, diese Beklommenheit. Die haben ja viele Menschen, wenn es um die Begegnung mit Verstorbenen geht. Und viele können sich gar nicht vorstellen, einen Toten in der eigenen Wohnung oder auch im eigenen Haus zu haben. Dabei war das ja früher üblich. Was passiert oder was ist passiert, dass wir so eine Distanz zum Tod aufgebaut haben?
Am Anfang waren das ja auch viele ländliche Bereiche, wo der Bestatter eigentlich der Schreiner war, der den Sarg gezimmert hat. Und dann gab es halt die Frauen, die den Toten gewaschen und angezogen und in den Sarg gelegt haben. Und dann gab es diese Totenwache, wo man wirklich teilweise auch 3 Tage bei diesem Toten, es war immer jemand da und es wurde gebetet, gesungen, man war beieinander. Und das haben wir dann nach und nach verloren, weil auch das Bestattungsgewerbe kommerzialisierter wurde. Mhm. Also das wurde dann sozusagen ein Beruf, mit dem sich halt auch Geld verdienen lassen. Und dann hat man begonnen, so diese Arbeitsschritte zu teilen. Na, es gab jemanden, der hat die Zugehörigen betreut. Es gab jemanden, der hat den Toten gewaschen. Dann wurden Menschen aus Krankenhäusern abgeholt und aus Altersheimen, in denen sie starben. Das war früher auch nicht so. Früher starben sie eben mehr zu Hause. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, über 80% sterben in Altenheimen und Krankenhäusern.
Ja.
Also alles das, was wir uns eigentlich nicht wünschen, passiert. Und dann ist es auch eine Hürde zu sagen, ich möchte den nochmal nach Hause holen.
Dabei kann man das.
Das kann man machen. Also es ist hilfreich, das vorher einzurühren. Also wenn man sich das wünscht oder wenn man das Gefühl hat, es könnte was sein, weil Nein sagen kann man immer noch, ja, dann wäre es günstig, zum Beispiel im Krankenhaus zu den Pflegekräften zu gehen und zu sagen, hey, wir wollen von der Station abholen, wir wollen die Mutter nochmal nach Hause holen. Weil das passiert auch oft, dass in Pflegeeinrichtungen Menschen nicht wissen, dass das geht und oft dann sagen, nee, das kann man gar nicht machen. Und dann muss man sagen, doch, das geht, wir wissen das und so wollen wir das machen. Und man braucht einen bestattenden Menschen, der den Toten fährt, denn das darf man nicht selber. Das ist das Einzige, was man nicht darf. Sonst darf man eigentlich alles selbst machen, aber das nicht. Und das ist sinnvoll, das vorher zu sagen. Und wenn man dann feststellt, also ne, stellt euch vor, ihr macht das und alle wissen Bescheid und im Krankenhaus wissen alle Bescheid. Und im letzten Moment stellt ihr fest, das ist uns, wir wollen doch die Mutter nicht nochmal zu Hause haben. Dann könnt ihr immer noch sagen, gut, dann holen wir sie jetzt ab und bringen sie in die andere Kühlung. Mhm. Und dann ist das auch okay.
Und vielleicht auch, um mal so ein bisschen die Angst zu nehmen, weil ich glaube, viele Leute, die denken sich, oh Gott, dann haben wir einen Toten in der Wohnung und wie schrecklich und was bedeutet das jetzt für uns? Ist das wirklich irgendwas, wovor man irgendwie so ein bisschen Angst haben muss oder irgendwie, Abwehr haben muss? Also wie ist das aus deiner Erfahrung?
Wenn Menschen sich verändern, das ist ja nicht so, dass es plötzlich Klack macht und dann liegt ein Skelett im Bett. Obgleich Leute da wirklich Angst vor haben, dass das unter Umständen ganz schnell geht. Aber ich sehe ja, wie sich Menschen verändern. Und dann kann ich immer noch sagen, so, ich glaube, jetzt ist gut. Jetzt rufen wir an und sagen, die sollen kommen und sollen sie abholen oder so. Das kann man ja immer machen. Und ich glaube, das gedankliche Problem bei vielen Menschen ist, dass sie denken, ja, ich habe da eine Tote in der Wohnung oder da kommt die Leiche oder irgendwie sowas. Aber das ist ja eigentlich, es ist die Mama. Die ist halt jetzt tot oder es ist der Vater oder der Großvater oder sowas, ne? Also, und ich glaube, das macht einen total großen Unterschied. Ich kann es nicht oft genug betonen, kein Mensch hat das Recht, jemandem zu verbieten, seinen verstorbenen Menschen zu sehen. Niemand hat das.
Die Bestatterin Sarah Benz heute im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Mit Marion Kucheni und Sarah Benz, deren Beruf der Umgang mit dem Tod ist, denn sie ist Bestatterin und Trauerbegleiterin und sie betreibt ein Trauercafé in Berlin-Zehlendorf. Richtig?
Ja.
Wer kommt dahin, Sarah?
Also das betreibe ich nicht direkt, das ist angegliedert an ein Stadtteilzentrum, um das nochmal zu sagen. Ganz unterschiedliche Menschen kommen dahin. Also wir haben einige Witwen, die um ihre Ehemänner trauern oder auch ihre Ehefrauen. Es gibt Menschen, die ihre Eltern verloren haben, die dahin kommen. Es gibt Menschen, die FreundInnen verloren haben und dahin kommen. Also ich finde das
eigentlich ganz schön, dass es da eine Mischung gibt. Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt eben auch Trauergruppen oder Trauercafés, wo zum Beispiel die Todesart gleich ist oder die gleiche Person gestorben ist. Und ich finde es aber ganz schön, auch das Bunte zu haben und zu gucken, wie unterschiedlich kann das sein. Es kann auch ganz unterschiedlich sein, wenn der gleiche Verlust erlitten wurde. Und die Leute sich austauschen, wie sie das bewältigen.
Brauchen wir viel mehr solcher Orte, solcher Trauercafés?
Würde ich sofort sagen, ja, und vor allen Dingen niedrigschwellige, wo man einfach auch einfach mal hingehen kann und sagen kann, ich höre mir das mal an, ich gehe da mal hin, wenn ich Lust habe. Das Trauercafé ist jetzt wegen Covid gerade anmeldepflichtig geworden, was ganz ungünstig ist, weil es eigentlich mal konzipiert war als offenes Angebot, wo man sich überlegen kann, heute habe ich Bock drauf. Und ich erinnere mich an eine Frau, die hat ihre Mama verloren und die kam in ganz großen Abständen, also alle paar Monate, und hat gesagt, ach, heute möchte ich an sie denken, heute möchte ich ein bisschen weinen. Ich habe gedacht, ich komme mal zu euch. Und da war Raum dafür. Das finde ich wichtig, dass wir so eine Räume haben, ne? Dass man auch, wenn man das Gefühl hat, ich komme gut klar und mir geht's eigentlich gut in meinem Leben, aber trotzdem gibt's da so einen Raum, den ich brauche, um nochmal Trauer zu leben, weil ich es auch schön finde vielleicht, weil in diesem Weinen und der Erinnerung auch eine Liebe wieder hochkommt. Das finde ich wichtig, dass wir sowas haben.
Und was wir noch brauchen, im Leben wie im Sterben, das ist Musik. Jetzt gibt's nochmal Wunschmusik für dich. Gisbert zu Kniphausen, das Licht dieser Welt.
Das ist so schön.
Du wirfst dich hinein in das Licht dieser Welt. Dann fängst du an zu schreien, es kommt ein Mensch, der dich hält. Und die Liebe, die du spürst, wirst du nie wieder verlieren. Sie ist für dich da, bis der Vorhang fällt.
Früher waren es die Haarlocke, die man einem Toten abgeschnitten hat, die Maske, die man von seinem Gesicht nahm, das letzte Foto, eine Kette mit einem Kreuz oder einem Rosenkranz, den man dem Verstorbenen im Sarg in die Hände gelegt hat. Erinnerungen und Symbole sind wichtig für dieses letzte Abschiednehmen. Sarah Benz, die Frau mit den Sarggeschichten, die Menschen begleitet, die Abschied nehmen müssen. Sarah, welche Symbole, sich zu erinnern, findest du besonders schön?
Ich könnte es nur für mich persönlich beantworten. In der Begleitung wieder das, was die Leute brauchen, das, was die Leute schön finden. Und die Dinge, die du gesagt hast, die gibt es ja heute immer noch. Und
das Foto von dem Verstorbenen, also wie findest du sowas? Du fotografierst auch viel, ne? Mhm.
Ja, das machen tatsächlich viele Leute, nochmal ein Foto zu machen, um sich daran zu erinnern. Und das ist ja eine sehr alte Tradition. Also das kommt ja daher, als dann die Fotografie ein bisschen salonfähiger wurde und auch ein bisschen preiswerter wurde, aber immer noch sehr teuer war, war das für die Menschen oft die einzige Möglichkeit, ein Bild von einem verstorbenen Kind zu haben, weil die nicht einfach so fotografiert worden wie heute, ne, wo man immer einmal mal knipst mit dem Handy. Deshalb gibt es so viele Postmortem-Bilder von Kindern, weil das die einzige Möglichkeit war, noch ein Abbild zu haben. Und das wird heute auch gemacht. Und es kann total wichtig sein, so ein Foto zu haben. Also auch um sich zu erinnern, so haben wir das gemacht oder so haben wir ihn in den Sarg gelegt oder so habe ich mein Kind nochmal im Arm gehalten. Und wenn das Bedürfnis danach da ist, klar, warum nicht?
Du machst Musik auch bei Trauerfeiern, wenn das gewünscht wird. Und die Musik, die du machst, davon verschaffen wir uns jetzt mal eben einen Eindruck. Wir hören mal eben kurz rein.
Hast du denn gedacht, dass die Welt sofort aus ihren Fugen fällt, wenn du glaubst, dass du Geister sind geronnen und du hast Angst, dass dein Traum nicht mehr tanzt. Gib dich nicht auf, bleib dir vertraut. Und wenn sie dich nicht in Ruhe lassen, sage ihnen laut: Ich will mal wieder eine Auszeit. Brauch mal wieder ein bisschen Zeit zum
Auszeit. Sarah, wäre das so ein Song, den du auch mal auf einer Beerdigung spielen würdest?
Wenn sich das Leute wünschen, würde ich alles spielen, also egal was. Ich habe den gewählt, weil das eben auch wichtig ist, mal sich eine Zeit von allem zu nehmen für sich selber. Und das vergessen wir alle, das vergesse ich auch, ne? Also ich sage dann immer, Leute, ne, mein Beruf sagt mir, die Zeit ist so kostbar. Und dann frage ich mich manchmal selber, und lebst du eigentlich auch danach? Jetzt habe ich mir auch eine Liste gemacht mit Sachen, die ich gerne noch machen will, damit ich mir das merke. Also ich habe einmal ein Lied geschrieben für ein verstorbenes Kind, das auf der Wiese lag und immer die Gänseblümchen angeguckt hat. Deshalb heißt das Gänseblümchenlied. Und ich ändere das aber auch ab. Das habe ich schon mal als Schmetterlingslied gesungen für ein anderes Kind. Und da gibt's eigentlich, also gibt's kein Limit. Und Leute kommen manchmal und sagen, ja, so sein Lieblingslied war das und das, aber das kann man eigentlich nicht bei einer Beerdigung spielen, denke ich, doch, klar.
Doch, kann man.
Kann man alles spielen. Wenn das was mit der Person zu tun hat, warum denn nicht?
Jetzt gibt's ja die traditionellen Trauerfeiern und es gibt Feiern, die so ein bisschen moderner gestaltet sind, wo es auch mehr nach den, ja, vielleicht nach den Bedürfnissen der Menschen geht, sich von jemandem zu verabschieden. Wie bringt man beides zusammen, so dass sich alle mitgenommen fühlen? Weil auf manchen Trauerfeiern sind ja auch Menschen, die fremdeln vielleicht ein bisschen mit einer etwas anderen Art des Bestattens und sagen, ach, komisch.
Also mir ist dann wichtig, dass quasi die nächsten Zugehörigen das so haben, dass die hinterher sagen, boah, das war eine schöne Feier, das hat total gepasst. Also ich hatte gerade letztens eine wunderschöne Trauerfeier. Da haben die sich gewünscht, so nimm denn meine Hände und von guten Mächten zu singen. Und dann habe ich das mit der Gitarre begleitet und wir haben das zusammen gesungen. Und das war draußen, das war also sozusagen noch schwierige Umstände, weil wir wegen Covid nicht in die Halle konnten. Mhm. Das ist völlig in Ordnung, wenn das dann passt, ne? Und ich glaube, wenn das zu der verstorbenen Person passt, dann sind Menschen auch nicht erstaunt oder so. Also es sei denn, es sind wirklich Menschen, die weit weg sind von der Person und die dann denken, ach guck mal, das hätte ihm gefallen, das ist interessant. Aber ich glaube, wenn das passend ist, dann gibt's dieses Irritationsgefühl eigentlich auch nicht. Dann ist das auch okay, wenn dann zum Beispiel jemand sagt, möchte noch jemand was reden oder es reden verschiedene Menschen, die Dinge erzählen, was total spannend sein kann, wenn dann zum Beispiel eine Arbeitskollegin was von ihrer Sicht erzählt über die Person und dann sagt die Tochter was und dann sagt vielleicht irgendwie der Sportkumpel was und man erfährt so verschiedene Seiten von der Person, die vielleicht die Leute gar nicht alle so beieinander hatten. Das kann total schön sein.
Die Bestatterin und Trauerbegleiterin Sarah Benz heute im HR1 Talk. Rund 860.000 Menschen sterben in Deutschland in jedem Jahr. Und irgendwann sind wir alle mal mit diesem Thema konfrontiert, spätestens wenn es um den eigenen Tod geht. Und dabei ist der Umgang damit etwas, das wir offenbar immer wieder neu lernen müssen. Sarah Benz, Bestatterin und Trauerbegleiterin. In der Corona-Pandemie zum Beispiel, da konnten wir uns nicht in der gewohnten Weise verabschieden, weil wir Abstand halten mussten, unter anderem. Wie hast du das als Bestatterin erlebt in dieser Zeit, die ja immer noch nicht vorbei ist?
Die leider noch nicht vorbei ist, ja, im Gegenteil. Also einerseits als sehr schwer und sehr schmerzhaft und sehr niederdrückend, gerade als es so schwierig war, Abschiednahmen möglich zu machen, aber auf einer anderen Seite auch als sehr kreativ. Ich wünsche mir, dass die vielen Dinge, die wir jetzt gelernt haben, nicht wieder verloren gehen, sollte diese Pandemie mal zu Ende sein. Nämlich diese ganzen alten Rituale, die jetzt wieder wichtig geworden sind. Nämlich zum Beispiel eine Haarlocke abzuschneiden oder einen Brief zu schreiben oder einen Handabdruck zu machen oder was in den Sarg zu legen. Die werden dann halt so ergänzt von, ich sag mal, moderneren Sachen. Zum Beispiel eine Abschiednahme über FaceTime zu machen oder über Videotelefonie, ne? Also das klingt vielleicht erstmal komisch und es ist vielleicht auch nicht das Ideal, aber es ist unglaublich toll, wenn dann zum Beispiel Eltern, die in einem anderen Land sind, ihren Sohn nochmal sehen können. Oder wenn man zum Beispiel einfach nur einen Anruf macht und man weiß jetzt, da liegt die Oma, meine Stimme klingt jetzt in diesem Raum, das kann einem unheimlich viel geben. Ich hoffe, dass wir diese Dinge auch behalten und wir suchen nach Möglichkeiten. Wir dürfen uns nicht damit abgeben, dass bestimmte Dinge nicht gehen. Das geht so schnell, dass man sagt, ja, das ist jetzt halt so, das kann man jetzt nicht ändern, ne? Mhm. Aber für diese Menschen ist es der Abschied. Und ich habe von einem Pflegeheim gehört, die konnten die Zugehörigen nicht ins Heim lassen. Das war eine Zeit vor der Impfung. Die haben gesagt, das geht nicht. Das ist einfach, hier sind hochvulnerable Menschen. Aber die brauchten eine Abschiedsmöglichkeit. Und dann haben sie das so gemacht, dass sie den Abschiedsraum ins Erdgeschoss gelegt haben und die Leute sind durchs Fenster reingegangen.
Irre.
Und dann konnten die Zugehörigen quasi durchs Fenster in den Raum Abschied nehmen und waren wieder draußen und waren also in keinem Kontakt mit den anderen alten Menschen dort. Und das sind so Geschichten, wo ich denke, ja, wenn man einfach weiter überlegt und guckt, gibt's doch noch eine Möglichkeit, dann gibt es oft was.
Wie würdest du dir überhaupt den Umgang mit dem Thema Tod und Sterben wünschen? Also was braucht es, damit wir das wieder so ein bisschen mehr in die Mitte unserer Gesellschaft holen und nicht so weit an den Rand oder ans Ende drängen?
Offenheit, Leichtigkeit, den Menschen die um einen sind, diese Dinge zu sagen, das ist ja auch total wichtig, dass Leute in meinem Sinne entscheiden können. Ne? Oder zu sagen, ach, das Lied, das wünsche ich mir auf meiner Beerdigung. Oder und dann denkt ihr mal an mich, wenn ihr Erdbeerkuchen isst, weil ihr wisst, den habe ich so gerne gegessen. Und dann
kann man sich dran erinnern und dann geht das Leben wieder weiter. Ja.
Wenn dann Leute denken, ja stimmt, guck mal, dann nehmen wir den Lieblingsschnaps oder dann machen wir hier ihre, keine Ahnung, ihre Kräuterpfannkuchen oder irgendwas. Und
machen es nochmal schön, ja.
Und machen das nochmal so und dann gibt es wieder eine Idee und die stößt dann wieder andere Ideen an. Ich glaube, wenn wir darüber sprechen, wie wir uns verabschieden und was für uns wichtig war, dann geht es immer weiter, wie so kleine, ne, wie so Wasserwellen, wenn man einen Stein ins Wasser wirft.
Liebe Sarah, am Ende unseres Talks ist es üblich, dass unsere Gäste etwas auswendig aufsagen. Das kann ein Zitat sein, Gedicht, Lebensweisheit, Motto, ganz wie du möchtest.
Okay, dann muss ich jetzt kurz wieder nachdenken, ja?
Gerne.
Okay, ich hätte was. Siehst du den Mond dort? Darf ich das singen?
Klar. Ich glaube,
ich würde es gerne singen.
Du darfst auch singen.
Weil ich, also
du darfst es auch rappen, aber du darfst es auch singen.
Was ich tatsächlich sehr, sehr mag, ist, der Mond ist aufgegangen, weil mich dieser Text immer wieder so berührt. Und tatsächlich will ich die zweite Strophe nehmen. Siehst du den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen.
Sarah Benz, es war mir eine Freude.
Mir auch. Vielen lieben Dank.
HR1, genau meins.